Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich heute Morgen. Ich wollte erst mal abwarten da hinten, wie das mit der Technik ist. Klappt alles? Ach, ist ja großartig. Ja. Bei dem Einsatz, der da läuft, da hinten, mit Erwin und Rainer, vielen Dank. Wir haben ja auch dort ein Lied gesehen von Kindern, die von der Reformation gesungen haben. Übrigens, denke ich, waren das Originalschauplätze. Das war also die Wartburg, die wir da gesehen haben, auch in dem Hof, wo die Kinder sangen. Das war auch, soweit ich mich erinnern kann, auch in der Wartburg gewesen. Und wir haben auch vom Roland gehört, um 1500 in Worms, was da alles los war, da mit der Pest und so, viele Probleme hier und da. Manchmal habe ich mir gedacht, naja, so viel anders war es damals auch nicht als heute. Nur eine Sache ist anders, so empfinde ich. Damals fragten die Leute nach Gott und nach einem gnädigen Gott. Und ich habe den Eindruck, dass das heute oft verloren gegangen ist. Ja, wir haben heute auch Probleme, Nöte, wir haben Corona, alles Mögliche. Aber wo ist die Frage noch nach einem gnädigen Gott? Und diese Frage ist nach wie vor sehr aktuell. Das werden wir gleich miteinander noch bedenken. Und ich möchte heute eine Predigt halten, die besonders eben diese Problematik in dieser dunklen Zeit, die vielleicht verstärkt wird durch diese dunkle Zeit, eben zum Thema hat, nämlich die Frage nach dem ewigen Leben. Es geht um die Frage nach dem ewigen Leben. Wie bekomme ich das ewige Leben? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich das ewige Leben? Das ist eine ganz zentrale Frage für den Menschen. Ob er das wahrnimmt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es ist für ihn eine entscheidende Frage. Dunkler Monat, November, in dem wir sind. Und da sind ja auch eine ganze Reihe Feiertage drin, die auch so etwas dunkel geprägt, Volkstrauertag haben wir da, dann den Totensonntag oder wie wir auch sagen, eben den Ewigkeitssonntag. Und die Tage werden oder sind sehr kurz, es wird früh dunkel, haben wir gestern noch gemerkt, meine Frau und ich, als wir auch unterwegs waren, schon sehr früh steht die Sonne ziemlich tief, hängt natürlich auch ehrlicherweise mit der Zeitumstellung zusammen, das ist natürlich auch wahr, aber ja, was gilt? Ich habe hier eine Siegener Zeitung mitgebracht, ihr braucht keine Angst haben, dass ich euch jetzt da entscheidend draus vorlese, aber es ist bei all den Nachrichten, die da sind und wo ja heute viel diskutiert wird über Fake News, über falsche Nachrichten, eine Sache ist glasklar, die Leute sterben, ich sage so radikal. Und meine Frau sagte mal lapidar so, als wir am Tisch saßen, jetzt sind die 30er Jahrgänge dran. Entschuldig bitte, wenn du dazu gehörst. Aber so redet man eben, ne? Man hieß eben 39 geboren, 36 geboren und so weiter. Und plötzlich lese ich weiter und schaue, 62 geboren, 71 geboren. Da sage ich mir, die sind ja noch jünger als du. Merkt ihr, bei all den Nachrichten, die wir mitbekommen, viele sind vielleicht auch, ich sage jetzt nicht bei der Siegener Zeitung, aber viele Nachrichten sind ja auch vielleicht zu hinterfragen. Aber die eine Nachricht bleibt, es sterben Menschen, das ist ganz, ganz eindeutig. Nichts ist so sicher wie der Tod. Und von daher die Frage, was kommt denn eigentlich danach? Kommt denn noch was? Und wir fragen mal heute die Bibel ganz konkret auch in dieser Situation. Und ich möchte euch heute Morgen, bevor ich so richtig einsteige, noch Grüße weitergeben von Hees. Sie haben mir heute Morgen, habe ich eine WhatsApp bekommen. Ich bin ja an sich ja nicht so ein Typ, der mit WhatsApp groß arbeitet, aber ich habe es auch und habe diese WhatsApp eben bekommen und Marianne und Günther lassen euch alle ganz herzlich grüßen. Sie haben gute Nachrichten. Es geht ihrem Stefan wesentlich besser und sie danken für die Gebete. Und das ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Und Günther schrieb dann auch noch, wir wollen uns zuschalten. Also, ich gucke jetzt mal hier so besonders die Marianne an und aber auch den Günther. Und grüße euch auch ganz herzlich von unserer Gemeinde hier in Kreuztal. Wir freuen uns einfach mit und wollen einfach an dieser Stelle vielleicht, wenn wir schon so verbunden sind, auch dem Herrn Jesus an dieser Stelle einmal danken. Es ging um Leben und Tod in dieser Situation und wir wollen dankbar sein, dass es noch im Moment eben sehr gut aussieht. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen auch, dass du die Gebete erhört hast und dass du dem Stefan geholfen hast und dass es ihm jetzt wesentlich besser gehen darf. Wir freuen uns darüber und danken dir, Herr, für dein Eingreifen. Segne auch Günther und Marianne, stärk und ermutige du auch sie und die ganze Familie. Und wir bitten dich für all die anderen, die auch krank und schwach sind, auch in unserer Gemeinde, die auch nicht mehr so kommen können. Wir haben gehört von Dorothee, wir haben gehört von Hähners, die anderen, die schon länger nicht mehr kommen können, segne du sie ganz besonders. Herr, ich denke auch an den Thomas Röhling in seiner schwierigen Situation, erbarme du dich auch seiner. Herr, wir loben und preisen dich, Herr, dass wir nicht alleine sind, auch wenn wir heute über das Thema des Todes auch nachdenken und auch über die Frage nach dem ewigen Leben. Herr, wir danken dir, dass du uns eine Perspektive gibst. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Wir haben heute den Titusbrief. Titusbrief, den gibt es auch in der Bibel. Also, ich sage das so salopp, weil er ein kleiner Brief ist und oft gar nicht so vielleicht zur Geltung kommt. Aber heute mal einige Verse aus dem Titusbrief, Titusbrief Kapitel 1, ab Vers 1 bis Vers 4. Da ist mir übrigens aufgefallen, wie unterschiedlich Übersetzungen sein können. Als ich mir diesen Text angeschaut habe, in der Luther-Übersetzung, auch in der Elberfelder. Und heute lese ich mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Und wer jetzt eine andere Übersetzung hat, wird merken, wie unterschiedlich das ist. Ich lese jetzt einfach mal die neue Genfer, besonders der Unterschied in Vers 1 und Vers 2. Paulus beginnt diesen Titusbrief, das heißt, er schreibt an seinen Mitarbeiter Titus diesen Brief. Paulus, Diener Gottes und Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Titus. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat, und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird, die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und durch die wir Hoffnung auf das ewige Leben haben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen, er, der nicht lügt. Und jetzt, zu der von ihm bestimmten Zeit, hat er seine Botschaft bekannt machen lassen. Mir ist die Verkündigung dieser Botschaft anvertraut. Gott selbst, unser Retter, hat mir den Auftrag dazu gegeben. Du, lieber Titus, stehst mir durch den gemeinsamen Glauben so nah, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Retter. Ich möchte heute besonders auf diesen Vers 1 und den Vers 2 eingehen in diesem Text und dort wieder ganz besonders auf zwei Wörter, die wesentlich sind in der Frage nach dem Tod, in der Frage aber auch nach dem Leben. Es geht zum einen um die Frage nach der Wahrheit. Gibt es Wahrheit, die uns Hoffnung gibt? Und dann eben ganz konkret die Frage nach dem ewigen Leben. Also zuerst eben die Frage, es gibt eine Wahrheit. Und zwar eine Wahrheit Gottes, die bekannt werden muss, wie es Paulus ja dem Titus schreibt. Und diese Wahrheit gibt Hoffnung. Diese Wahrheit gibt Hoffnung. Wir leben also in einer Zeit, wo die Leute, wenn ich sage die Leute, ist natürlich sehr pauschal, aber viele Leute eben eine absolute Wahrheit ablehnen und sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, also eine Wahrheit, die für alle gilt, sondern jeder glaubt ebenso sein eigenes Ding. Und entsprechend lebt auch jeder so, wie er gerade so für richtig hält, weil es gibt ja eigentlich keine Wahrheit, die für alle verbindlich ist. So leben wir heute in dieser sogenannten postmodernen Zeit, wie es eben auch ganz, wie es auch gerne genannt wird. Diese Einstellung scheint eine Einstellung zu sein, die Freiheit andeutet. Jeder lebt so seinen Stil und er hat eben Freiheit. Aber diese Einstellung hat ganz große Nachteile. Der erste, es gibt keine Gewissheit, ob mein gegenwärtiger Lebensstil wirklich richtig ist. Wenn ja jeder lebt, wie er will, wer sagt, dass der eine richtig ist, der andere falsch ist? Keiner weiß es eigentlich so richtig. Und es ist einfach zu wenig, wenn ich sage, Hauptsache ich habe Spaß. Viele haben Spaß, wenn sie Alkohol trinken, wenn sie Drogen nehmen. Viele haben Spaß, wenn sie irgendwo Golf spielen und ihren Tag da verbringen. Sie haben Spaß, wenn sie ihre Kontoauszüge anschauen und stolz drauf sind, was da drauf ist auf diesem Konto. Viele haben Spaß, aber ist das das, was mein Leben trägt? Ist das richtig? Ist das auch relevant für die Ewigkeit, von der wir gleich noch mehr hören werden? Diese große Freiheit, von der heute gesprochen wird, jeder lebt, wie er will, ist an sich eine Sache großer Ungewissheit, eine Sache einer großen Heimatlosigkeit. Wo bin ich eigentlich fest verortet? Was kann mir wirklich Heimat geben? Wo bin ich wirklich zu Hause in meinem Leben? Und dann noch weiter gesehen, ein zweiter Nachteil, wenn man so will, auf unsere Gesellschaft gesehen, wenn jeder macht, was er will oder eben so denkt, dass sein Leben richtig wäre, dann funktioniert letztlich auch unsere Gesellschaft nicht mehr. Jetzt etwas stark formuliert, vom Individualismus, jeder macht, was er will, jeder hat seine Wahrheit. Ja, wenn jeder so seine Wahrheit hin, wohin führt das? Ist das nicht ein Hinweis auf ein gewisses Chaos, was sich dann ausbreitet? Vom Chaos, was sich ausbreitet, können wir sagen, ja gut, dieses Chaos bringt dann mit sich Gesetzlosigkeit. Und wenn das dann zunimmt, sagen die Leute, so können wir nur auch wieder nicht leben, bei aller Freiheit, die jeder irgendwo genießt. Wir gehen ja kaputt, wenn jeder selber macht, was er will. Dann der Ruf nach dem starken Mann, der endlich mal wieder Ordnung bringt. Und davon spricht die Bibel übrigens auch. Sie spricht von einem Antichristen, der einmal auftreten wird, und ich kann ihn in diesem Zusammenhang wohl auch sehen. Wir können ihn nicht nur nachlesen, Offenbarung 13, auch andere Stellen geben von ihm Auskunft. Also wir merken, es ist entscheidend für uns, dass wir nicht nur irgendwas glauben, denken und jeder irgendwo so nach seiner Fasson versucht, irgendwie zu leben, sondern dass wir eine Heimat finden, dass wir irgendwo verortet sind. Und Gott sagt und spricht von der Wahrheit. Wenn wir von der Wahrheit reden, können wir drei Aspekte hier in besonderer Weise hervorheben. Einmal ist Gott selbst die Wahrheit. Er hat sich offenbart, sonst wüssten wir nichts letztlich von uns selbst. Wer sind wir eigentlich als Menschen? Wozu leben wir eigentlich? Wohin gehen wir eigentlich? Wir wüssten es nicht. Wir haben keine Ahnung. Gott muss es uns offenbaren, der Schöpfer muss es uns sagen. Und dann eben die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, eher als die Wahrheit, die offenbarte Wahrheit Gottes. Gott macht Wahrheit greifbar, sichtbar in der Person von Jesus Christus. Und dann eben sagt Jesus, Gott, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Also wir merken, die Bibel spricht eindeutig von Wahrheit. Sie hat also nicht oder folgt nicht dem Mainstream, wenn man so will, unserer Zeit, wo man keine absolute Wahrheit haben darf. Jeder lebt für sich und man nimmt da Einspruch oder so, sondern die Bibel spricht eindeutig von Wahrheit. Warum spricht sie von Wahrheit? Weil sie uns einen festen Grund geben möchte in unser Leben hinein. Sie will uns verorten. Sie will uns letztlich Hoffnung geben. Göttliche Wahrheit gibt Hoffnung. Und das ist der entscheidende Aspekt in diesem Zusammenhang. Das Wort der Wahrheit, so schreibt einmal Paulus, das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Epheser 1, Vers 13. Das Evangelium ist unsere Rettung, so heißt es einmal in Kolosser 1, Vers 5. Wir merken, Wahrheit hat etwas zu tun mit der frohen Botschaft. Wahrheit ist frohe Botschaft. Ist nichts, was man abhaken müsste und sagen, oh, die Wahrheit und so, das engt uns ein, sondern Wahrheit ist frohe Botschaft. Übrigens Wahrheit, ein Wort, das bei uns oft etwas einseitig betrachtet wird, nämlich so ein bisschen nur theoretisch, philosophisch. Wahrheit ist in der Bibel etwas, was festen Grund hat, was hält. Das ist wahr, was nicht direkt kaputt geht, was Bestand hat. Das ist wahr. Vom hebräischen Denken her ist es so, dass die Leute viel praktischer gedacht haben als wir. Die haben nicht theologisiert und philosophiert irgendwo, sondern sie haben gesagt, das, was hält, ist wahr. Ist ja eigentlich sehr einfach. Und da sagt Gott eben, ihr braucht etwas, was wirklich hält. Jesus hat das auch mal sehr schön zum Ausdruck gebracht, am Ende seiner Bergpredigt in einem Bild, Matthäus 7, am Schluss, da heißt es dann, Moment, Matthäus 7, ab 24, darum, wer diese meine Rede hört, er, der sagt, ich bin die Wahrheit, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen an das Haus, fiel es doch nicht um, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie, und wer diese Rede, meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, so fiel es ein und sein Fall war groß. Also hier macht Jesus sehr deutlich, dass unser Leben gegründet sein muss, dass es auf etwas Festes gebaut werden muss. Und dieses Feste wird in der Bibel eben auch die Wahrheit des Evangeliums genannt. Es gibt eine Wahrheit Gottes, eine Grundlage, etwas Festes, das Gott geschaffen hat, das uns Gott anbietet. Darum geht es. Und das ist sehr entscheidend jetzt auch in der Frage nach dem ewigen Leben. Wir kommen nun zu dem zweiten Punkt, und zwar hatten wir jetzt über die Wahrheit nachgedacht, von der ja Jesus zu Titus spricht. Und nun kommen wir zum ewigen Leben. Es wird konkreter auch für unsere Situation heute, in diesem dunklen Monat November, Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag. Es geht um die Frage des ewigen Lebens. Wir werden immer wieder konfrontiert mit dem Tod. Ich wohl auch, ich sag mal, ist auch so aus Berufswegen, bin zwar Rentner, aber es ist eben so, da nimmt der Tod nimmt da keine Rücksicht drauf. Jetzt vor einigen Wochen habe ich den ehemaligen Gemeindeleiter von Langenau beerdigen dürfen. Ja, es war sehr alt geworden. Jetzt vor kurzem eine liebe Schwester aus Büschergrund, die verstorben ist. Ich werde dauernd damit konfrontiert. mit dieser Situation. Da stellt sich ja die Frage, wie geht es danach weiter? Und die Wahrheit Gottes ist eben die des Evangeliums. Gott hat eine Wahrheit, eine feste Wahrheit gesetzt, die von Leben spricht. Und darüber wollen wir jetzt auch weiter nachdenken. Ich denke auch an Thomas, grüße ihn auch ganz herzlich. Du hast das jetzt auch erlebt vor einigen Wochen, wo dein Vater heimgegangen ist. Das wird dann plötzlich ganz nahe, diese Situation. Nicht nur wie im Fernsehen, wo man dann manches sieht und hört, wo da Leute irgendwo sterben. Das bewegt einen vielleicht auch, aber ist nicht ganz so nah. Aber wenn es dann einen persönlich betrifft. Wir schauen jetzt hier auf dieses Wort aus Vers 2. Und durch die wir Hoffnung auf das ewige Leben haben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen, er, der nicht lügt. Ich möchte jetzt, um diese Frage nach dem ewigen Leben etwas aufzuschlüsseln, möchte ich besonders auf ein Wort aus dem Johannesevangelium eingehen, und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, Abvers 24. Wer die Bibel dabei hat, kann es gerne aufschlagen, weil wir verbleiben jetzt einen Moment dort. Johannesevangelium, Kapitel 5, Abvers 24. Dort sagt Jesus Entscheidendes auch zum ewigen Leben. Da heißt es, und wir kommen damit zum ersten Grundprinzip. Ich habe drei Grundprinzipien heute Morgen im Blick auf das ewige Leben. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir alle drei Prinzipien, die uns von der Bibel gegeben werden, sehr, sehr wichtig nehmen und sehr, sehr ernst nehmen. Sie sprechen nämlich von dem ewigen Leben, von einer Wahrheit, nämlich das Evangelium, das Wahrheit ist und das ewiges Leben anbietet. Aber dazu sind drei Prinzipien zu bedenken und zu beherzigen. Einmal Vers 24, dort tritt uns das erste Prinzip entgegen. Dort sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wer mein Wort hört. Also die Frage ist hier, das erste Prinzip ist, ich muss auf Jesus hören und ihm glauben. Sonst gehe ich am ewigen Leben vorbei. Er sagt ja hier, ich versichere euch, oder wie es in Luther heißt, Amen, Amen. Wer mein Wort hört und glaubt und dem glaubt, der mich gesandt hat, also dem Vater im Himmel glaubt. Jesus will hier deutlich machen, dass das, was er sagt, identisch ist mit dem, was der Vater meint. Wer mich hört und dem glaubt, dem Vater glaubt, weil das identisch ist, was ich sage mit dem Denken des Vaters, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht in das Gericht. Also das erste Prinzip ist, wenn ich ewiges Leben haben möchte, ich habe auf das Wort Jesu zu hören und ihm zu vertrauen. Wenn also die wunderbare göttliche Wahrheit des Evangeliums für mich fruchtbar werden soll, wenn sie für mich was bewegen soll, wenn sie für mich Sinn haben soll, dann muss ich dieses erste Prinzip wahrnehmen, auf Jesus hören und ihm vertrauen. Das ist das erste Prinzip. Wir wissen, dass Jesus Christus, oder die Bibel sagt deutlich, dass Jesus Christus ja auferstanden ist von den Toten und lebt. Wenn ich also auf Jesus Christus höre, höre ich auf ihn, indem ich sein Wort lese, dann höre ich auf ihn. Aber ich höre nicht auf einen toten Jesus, sondern auf einen Jesus, der lebt. Er spricht durch sein Wort zu mir. Das ist das erste Prinzip. Auf Jesus Christus hören und ihm vertrauen. Wir gehen und kommen jetzt gleich zum zweiten Grundprinzip und fragen jetzt natürlich konkret weiter, was hat er denn jetzt gesagt, auf was sollen wir denn hören? Ja, jetzt haben wir erstmal festgestellt, hören auf ihn und vertrauen. Aber was hat er denn gesagt und auf was sollen wir denn hören? Und so kommen wir zum zweiten Prinzip, auch Johannes 5, aber jetzt ab Vers 25. Ich lese einige Verse. Ich sage euch, sagt Jesus, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selber heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die Toten, also alle Toten, wie es auch in der Luther-Übersetzung heißt. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Oder, Elberfelder-Übersetzung, zur Auferstehung des Lebens. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Elberfelder-Übersetzung, zur Auferstehung des Gerichtes auferstehen eben. Also, wenn wir das jetzt zusammenfassen, diese zwei Aspekte, dieser zweite Aspekt, den wir hier nun haben, dieses zweite Grundprinzip bedeutet eben zum einen, eben alle werden auferstehen und die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das halten wir fest, alle müssen sich einmal vor Gott verantworten, alle Menschen. Und dann wird gesehen, wie war das Leben. Das zweite Grundprinzip, also das erste Grundprinzip, was wir jetzt schon vorhin hatten, ist, wer das Wort Jesu hört, nicht nur akustisch, sondern eben auch gehorcht, wer diesem Wort glaubt, der hat das ewige Leben. Wir fragen weiter, wie sieht dieses Wort aus? Zweites Grundprinzip, wer Gutes getan hat, wird auferstehen zum ewigen Leben. Wer Böses getan hat, wird auferstehen zum Gericht. Ja, jetzt kommt natürlich mit diesem zweiten Grundprinzip kommt die Frage auf, gehöre ich jetzt zu den Guten oder gehöre ich zu den Bösen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Was meint ihr? Frank, gehörst du zu den Guten oder zu den Bösen? Du bist gerade so. Ja. Ach so, ja, das war ja schon rein philosophisch, schon Meisterleistung. Ja. Ja, aber wenn wir so fragen, lass uns doch ehrlich mal so sagen, nicht? Sind wir jetzt die Guten, sind wir die Bösen? Ist die Frage natürlich, zu den Erneuerten. Sehr gut, Karl-Heinz. Karl-Fried. Ich bin schon so beeindruckt, dass ich deinen Namen nicht mehr richtig sage. Also zu den Erneuerten. Genau. Lass uns aber erstmal dabei stehen bleiben. Wisst ihr, es ist ja so einfach zu sagen, die Guten kommen, haben das ewige Leben, die Bösen nicht, die kommen zum Gericht. Ja, das finde ich gut, weil ich ja meine, ich bin ja einer der Guten. Ist das wirklich so? Jesus hat da die Menschen in Frage gestellt, also nicht ich, sondern Jesus hat da wirklich die Menschen in Frage gestellt, auch in diesem Zusammenhang. Ich möchte an zwei Beispiele erinnern. Einmal das Beispiel aus Lukas 18, ab Vers 18, da kommt ja der junge Mann zu Jesus. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Also ewiges Lebensthema. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Ja, sagt Jesus, weißt du was? Also, hier, die Gebote halten. Nicht Ehe brechen, nicht töten, kein falsch Zeugnis reden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt sagt der junge Mann drauf, und da werde ich ja fast rot, wenn ich dran denke, da sagt er drauf, weißt du, Jesus, habe ich alles gehalten. Also muss ich sagen, der war besser als ich, der junge Mann. Ja, also ich würde nicht sagen, besser als Frank, das kann ich nicht beurteilen. Aber besser als viele von uns. Der Mann hat wirklich ein gutes Leben geführt. Super drauf. Und dann sagt Jesus zu ihm, eben, da spricht er den wunden Punkt an. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Nee, das wollte er nicht. Da wurde etwas deutlich davon, dass er wahrscheinlich am ersten Gebot seine Probleme hatte. Nämlich, dass alleine Gott, der lebendige Gott und Schöpfer, sein Gott ist. Andere Dinge waren ihm wichtiger wohl geworden. Ja, er war super der drauf, der junge Mann. Super. Ich bin nicht so gut drauf wie der da in Lukas 18. Und doch hat es nicht gereicht. Kein ewiges Leben. Er ging traurig davon. Ja, die Jünger fragen, wer kann denn dann ins Reich Gottes kommen? Ja, das, wenn das so nicht geht. Eine andere Begebenheit, die Jesus auch anspricht, ist die vom Pharisäer und Zöllner, auch in Lukas 18, ab Vers 9, zu finden. Der Pharisäer breitet im Rahmen des Tempels so richtig aus, was er Gutes getan hat. Zumindest sagt er deutlich, dass er nicht so schlecht ist wie die anderen. Und dann führt er aus, ich faste und mach dies und das, gib den Zehnten und was ich nicht alles tue, Gott, ist doch super, was ich alles so bringe. Und dann der Zöllner, der daneben oder in der Nähe ist, der kaum seinen Kopf heben möchte vor dem lebendigen Gott, weil er weiß, dass er Sünder ist. Sei mir Sünder gnädig, das ist alles, was er rausbringt. Und dann sagt Jesus, und die Leute staunen um ihn herum und sagen, kann doch nicht wahr sein. Da sagt Jesus, dieser Zöllner, der nur sagte, Gott sei mir Sünder gnädig, der wirklich nichts zu bringen hatte. Nicht der Superpharisäer, der alles hielt und so gut drauf war, aber der eben Gott anfleht, ihm gnädig zu sein, der ging gerechtfertigt heraus. Wir merken, das ist alles ein bisschen anders, als wir uns das manchmal so einteilen. Ich bin anständiger Ehemann, ich bin anständiger Nachbar, ich versuche in Kreuztal oder wo wir eben wohnen, nett zu sein und so. Das sind alles irgendwie Maßstäbe, die nicht ganz passen zu den Maßstäben oder zu dem Maßstab eben Gottes. Und wir merken plötzlich, Jesus macht es deutlich, wir können vor diesem heiligen Gott letztlich nicht bestehen. Nicht der netteste Typ, wie der sehr reiche junge Mann, der war wirklich super drauf. Auch nicht wie dieser Pharisäer, der einer der frömmsten, der zu der frömmsten Gruppe der damaligen Zeit gehörte, auch der schafft das nicht. Und dann sagt Paulus, er bringt es dann auf den Punkt, wenn man so will, wir sind alle Sünder, sagt Paulus, Römer 3, könnt ihr auch nachlesen, Vers 22, ist kein Unterschied, bei uns allen nicht. Wir sind alle Sünder und dann heißt es, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir haben keine Chance, in die Gegenwart Gottes zu treten, wir haben keine Chance für ein ewiges Leben mit Gott, keiner von uns. Aha. Nun, das Grundprinzip ist, das eine ist, auf Jesus hören und ihm vertrauen. Das zweite, eben, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir einmal alle vor Gott uns verantworten müssen. Die einen gut, ewiges Leben, die anderen eben ewiges Urteil, Gericht. Ja, und jetzt merken wir, wir gehören alle zu dieser Seite, die nicht gut ist, die es nicht packt. Und so kommen wir zum dritten Grundprinzip, das sehr entscheidend ist und das uns jetzt in Johannes 6 mitgeteilt wird. Johannes 6, Das ist eine ganz interessante Sache, dass also nach diesem Kapitel, wo uns erstmal vor Augen gestellt wird, eben diese zwei ersten Grundprinzipien, dass jetzt das Prinzip kommt, wie wir aus dieser Nummer herauskommen können als Menschen. Und zwar steht das in Johannes 6, Vers 54, also dieses ganze Kapitel handelt letztlich davon, aber hier Johannes 6, Vers 54, in diesem Kapitel wird, sagt auch Jesus, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, eines der bekannten Ich-Bin-Worte, Jesu kommt darin auch vor. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das klingt irgendwie makaber, wenn man den Zusammenhang dieses Textes nicht wahrnimmt. Ja, hier schauen wir vielleicht doch nochmal rein in Johannes 6, was dann deutlich macht, was es heißt, das Blut Jesu zu trinken und den Leib Jesu zu essen. Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Also dieses Essen und Trinken Jesu bedeutet nichts anderes als zu ihm kommen und ihm vertrauen, ihn aufnehmen. Nicht, wie man Speise zu sich nimmt, ja, so aufnimmt, so soll man eben das Wort Jesu aufnehmen und ihm vertrauen. Und zwar jetzt auch in einem ganz bestimmten Punkt, den er hier anspricht. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Wenn wir das lesen, merken wir eine ganz große Nähe zu dem, was Jesus dann auch in Matthäus 26, Vers 26 bis 28 uns vor Augen stellt und was wir immer auch beim Abendmahl uns vor Augen halten. Das ist mein Leib für euch gegeben. Das ist mein Blut für euch vergossen. Jesus sagt, ich gebe mein Leben für euch. Das ist das ewige Leben für euch. Das ist das dritte Prinzip in diesem Zusammenhang. Also, wenn wir dieses erste Prinzip aufnehmen, auf Jesus hören, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Okay, hören und vertrauen. Was soll ich weiter hören im Zusammenhang mit dem ewigen Leben? Es wird uns deutlich im Johannesevangelium gesagt, dass eben Jesus Christus einmal alle Menschen auferwecken wird. Alle werden sich vor Gott, vor Jesus verantworten müssen. Und dann diese alte Regel, das Gute und das Böse. Okay, mein Leben zählt. Und plötzlich wird deutlich, nach den Maßstäben Jesu, die er anlegt, bei dem jungen Mann, die deutlich werden, der ja eigentlich alles gehalten hat, wie der Pharisäer, der zu der frömmsten Gruppe gehörte, die sich anstrengte, um wirklich mit Gott klarzukommen, irgendwo reicht das nicht. Und dann wird es eben sehr, sehr deutlich dann vom Apostel Paulus eben formuliert und sagt, wir sind allemal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Ich gehe nochmal diese einzelnen Aspekte durch, damit sie uns gegenwärtig sind. Einmal, das erste Prinzip ist, auf Jesus hören und ihm vertrauen. Das zweite Grundprinzip ist, auf was soll ich hören? Ich soll in diesem Zusammenhang darauf hören, es gibt einmal eine Auferstehung der Toten, alle werden sich vor Gott verantworten müssen, und zwar eben gut und böse, diese beiden Aspekte sind eben wesentlich. Doch dann, da möchte ich erst noch mal Halt machen, weil das ist das, was viele Menschen, auch die sich Christen nennen, wo sie einen Punkt setzen. Sie sagen, ja, also ich glaube auch, Jesus Christus wird einmal vielleicht wiederkommen und ich gehöre ja dann zu den Guten. Ich habe ein anständiges Leben geführt, ich kann mir nichts vorwerfen oder wie viele sagen immer, ich würde es genauso tun, wie ich es getan habe in meinem Leben, nochmal genauso. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es so nicht sagen. Ich würde manches anders machen bei mir. Aber ihr wisst, man hat sich nichts vorzuwerfen. Man ist anständig gewesen in dieser Gesellschaft, versucht, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber ansonsten in Ordnung, und weil man eben in Ordnung war, wird man natürlich in den Himmel kommen. Ist doch klar. Jesus sagt, so einfach läuft das nicht. Und so müssen wir jetzt eben dieses dritte Prinzip uns auch vor Augen halten, weil die Frage ja berechtigt ist, wer ist eigentlich gut vor Gott? Was bedeutet das? Und dann wird deutlich, Jesus spricht es schon an, dann die Bibel insgesamt auch, keiner ist letztlich so gut vor Gott, dass er zu Gott passt. Wir sind getrennt von Gott. Und das bedeutet Gericht. Und so weiß Jesus Christus dann, dass er für die Menschen stellvertretend am Kreuz von Golgatha sterben muss. Bleiben wir bitte, ich sage es euch auch nochmal und wer es mitbekommt, bleiben wir nicht bei diesem Denken stehen, ja, ich glaube, dass ich einmal vor Gott Rechenschaft geben muss, aber ich war ja ganz okay, steht ja in der Bibel, die Guten und ich bin ja einer der Guten und dann wird ja schon alles gut gehen. Nein, dieses dritte Prinzip, das uns die Bibel eben auch sagt, ein Kapitel nach Johannes 5, übrigens interessant, kommt 6. Und da sagt Jesus, Leute, ihr müsst euch auf mein Erlösungswerk einstellen. Wer mein Blut trinkt, wer mein Leib isst, der Hinweis, deutlicher geht es nicht, auf sein stellvertretendes Opfer am Kreuz von Golgatha. Wer das annimmt, der hat ewiges Leben. Der ist gerechtfertigt, oder jetzt könnte man in dem Zusammenhang sagen, der ist gut vor Gott. Durch Christus. Also, mir ist es hier heute unglaublich wichtig, dass es klar wird, wenn wir vom ewigen Leben sprechen, dann geht es um ein ewiges Leben, das gebunden ist an Jesus Christus. Ihn hören, ihm vertrauen. Und er sagt deutlich, ihr werdet euch alle einmal vor mir verantworten müssen. Und dann spricht er dieses alte Prinzip an, auch aus dem Alten Testament, eben gut und böse, macht aber deutlich, wie schwer es ist, dass einer überhaupt dies halten kann. Es kann letztlich keiner halten. Und dann sagt er, ich sterbe für euch am Kreuz, damit ihr alle gut seid vor Gott, damit ihr alle gerecht seid vor Gott, damit ihr das ewige Leben bekommt. Das ist der Schlüssel. Und so möchte ich einfach sagen, lasst uns hören auf Jesus, was er uns sagt, zum ewigen Leben. Und nicht selber unsere Philosophie aufstellen. Ja, es gibt ja da ganz verschiedene Momente heute. Ne? Die einen, das ist so ein bisschen die Volksfrömmigkeit, die so kulturell noch drin ist, wer gut lebt, da wird Gott wahrscheinlich zufrieden sein. Nein, wird Gott nicht zufrieden sein. Das haben wir gerade gehört. Und manche sagen auch auf theologischer Seite, kommen sowieso alle in den Himmel. Brauchen wir sowieso keine Gedanken mehr darüber zu machen. Nein, es kommen nicht einfach alle so in den Himmel. Sonst hätte ja Jesus nicht für uns sterben müssen am Kreuz. Jesus geht diesen Weg ans Kreuz, damit du und ich, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Der November ist ein grauer Monat. Oft dunkel, Nebel zieht auf, manchmal auch in unseren Gedanken, die auch dann manchmal ein wenig vernebelt sind, bedrückt sind, dunkel sind. Aber Jesus sagt, du hast Wahrheit durch das Evangelium. Und diese Wahrheit gibt uns Hoffnung für ein ewiges Leben. Und dieses ewige Leben, dafür bin ich am Kreuz gestorben, damit du zu Gott passt, damit du gut bist vor Gott, damit du gerechtfertigt bist vor Gott. Das darf uns aufhellen und darf uns sagen, Herr, vielen Dank. Bei aller Dunkelheit, vielleicht um uns herum, auch in diesen Monaten oder vielleicht manchmal auch in meinem Herzen, ich darf eine lebendige Hoffnung haben in Jesus Christus, die mich immer und immer wieder aufhellen darf, bei allen dunklen Gedanken, die mich überfallen wollen. Amen. Thank you.